Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Darunter heute auch ein neues Gesicht. Aline Abboud ist heute erstmals hier als neue Leiterin des Pressereferats des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat schon vorn Platz genommen und stellt sich am besten wahrscheinlich selbst vor. Soweit sie das muss.
Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Aline Abboud, mein Name. Ich bin die neue Leiterin der Pressestelle des BMZ. Und davor, in meinem alten Leben, war ich knapp 10 Jahre Nachrichtenjournalistin und Moderatorin beim ZDF, bei Funk und bis zuletzt in der ARD. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Auf die freuen wir uns auch. Viel Freude hier. Und bevor wir, ich habe schon einige Themen vorab eingesammelt, bevor wir aber zu Fragen kommen, hat auch der Regierungssprecher vorab noch etwas mitgebracht.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag auch von mir. Sie haben es mitbekommen, heute Morgen haben uns Nachrichten aus Afghanistan erreicht. Dort hat es ein schweres Erdbeben im Osten des Landes gegeben. Nach den bisher bekannten offiziellen Angaben gibt es viele hundert Opfer und Verletzte. Uns ist es wichtig, deutlich zu machen, dass in diesen schweren Stunden unser Mitgefühl der afghanischen Bevölkerung gilt. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, denen wir schnelle Genesung wünschen, und den vielen Angehörigen der Opfer, denen wir unser tief empfundenes Beileid aussprechen.
Danke. Gibt es direkt dazu Fragen? Herr Höfele?
Ja, Höfele, DTS, guten Morgen. Inwiefern können Sie denn jetzt eigentlich Gesprächskanäle nach Kabul nutzen?
Also, wir haben ja gerade gesagt, das ist eine humanitäre Notlage, die da herrscht. Deswegen sind wir in Kontakt mit unseren Partnern vor Ort. Also die humanitären Organisationen sind ja dennoch in Afghanistan präsent. Und wir prüfen auch gerade als Auswärtiges Amt, wie wir den Menschen dort helfen können. Denn auch nach der Machtübernahme der Taliban haben wir die Belange der Menschen vor Ort da nicht vergessen. Wir leisten weiterhin humanitäre Hilfe vor Ort. Und beispielsweise nach dem schweren Erdbeben vor 2 Jahren in Herat hat die Bundesregierung humanitäre Hilfe geleistet und unsere Partner bei der Katastrophenhilfe unterstützt. Und wir prüfen gerade, wie wir das weiter fortführen können.
Ja, aber ist da jetzt nicht auch direkte Kommunikation mit der Taliban-Regierung erforderlich? Findet die statt?
Also wie gesagt, in dieser humanitären Notlage sind zuallererst mal die humanitären Organisationen aufgerufen. Das werden diejenigen sein, die Hilfe leisten, und mit denen sind wir in Kontakt. Darüber hinaus wissen Sie, dass wir technische Kontakte auch mit den Taliban-Machthabern haben.
Herr Jessen, das ist auch zum Erdbeben?
Ja, zu den Auswirkungen. Ist das nicht doch ein Anlass, über die beschleunigte Rückführung oder nach Deutschland Überführung von Menschen, die eine Aufnahmezusage haben, nachzudenken? Weil das, was aus Pakistan zum Teil passiert, Abschiebung nach Afghanistan, das ist ja unter diesen Bedingungen im Grunde gar nicht mehr zumutbar. Also ist das nicht ein Booster für Sie zu sagen, wir müssen da jetzt schneller handeln?
Ich kann gerne dazu was sagen. Vielen Dank. An der Situation der Aufnahmeverfahren ändert sich zunächst einmal nichts. Wir haben wiederholt gesagt, auch der Bundesinnenminister, dass die Aufnahmeverfahren geprüft werden auf Rechtsverbindlichkeit. Und wenn eine Rechtsverbindlichkeit vorliegt und die Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen sind, dann ist es auch möglich, dass die Menschen sukzessive nach Deutschland einreisen können.
Ja, es ist nur aber auch hinreichend dokumentiert, auch in den letzten Wochen, dass es auch Prüfungen gibt, die zumindest die Auswirkungen haben, dass immer weiter verschleppt wird. Sie wissen, dass man kann prüfen mit dem Ziel einer möglichst zügigen Abwicklung und man kann prüfen mit dem Ziel einer weiteren Verschleppung. Meine Frage zielt darauf ab, ist das jetzt nicht die Situation, wo Sie sagen müssten, wir prüfen mit dem Ziel einer möglichst schnellen Umsetzung der Aufnahmezusagen?
Kann ich? Unabhängig, also was gilt Und da möchte ich Ihnen widersprechen, dass diese Prüfungen so schnell, aber auch so sorgfältig wie möglich durchgeführt werden. Minister Dobrindt hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Prüfungen sich schon in der Vorgängerregierung befanden und übernommen worden sind und dort in der Vorgängerregierung auch nicht abgeschlossen werden können. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass diese Prüfungen mit aller Sorgfalt gemacht werden müssen und dass diese aber einige Zeit in Anspruch oder einige Zeit beanspruchen werden. Und ich kann mich nur wiederholen, hinsichtlich der Prüfungen gilt, dass diese Sicherheitsüberprüfungen abgeschlossen sein müssen, bevor diese Menschen nach Deutschland kommen können.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Das Thema Aufnahmeprogramme, Einreisen aus Pakistan nach Deutschland hatten wir vorab schon einige genannt. Jetzt sind wir ja ohnehin übergeleitet zum Thema Erdbeben. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde, gab es keine Fragen mehr. Dann machen wir weiter mit Herrn Darke und dem Thema.
Sie hatten jetzt gerade nochmal gesagt, es müsse geprüft werden, inwiefern die Zusagen rechtsverbindlich sind. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Zusagen von der vorherigen Regierung nicht rechtsverbindlich waren?
Ich kann da keine pauschale Aussage treffen, aber mit Koalitionsvertragsvorhaben wurde gestartet, alle Aufnahmezusagen zu prüfen, ob eine Rechtsverbindlichkeit vorliegt. Und ich kann mich auch nur wiederholen, in jedem Einzelfall wird das durchgeführt. Und für alle Fälle, wo eine Rechtsverbindlichkeit vorliegt und die Sicherheitsüberprüfungen erfolgreich abgeschlossen werden, steht es selbstverständlich fest, dass diese Menschen, für die dies gilt, nach Deutschland kommen können.
Gibt es da irgendeine Schätzung von den ungefähr 2.300 Menschen, die eine Zusage haben, die da jetzt rausfallen können in diesem Zug?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was wir sagen können, ist, dass der große Teil der Menschen noch nicht alle Schritte im Aufnahmeverfahren durchlaufen haben.
Großer Teil, können Sie das quantifizieren?
Ja, über 90%.
Herr Wenzel?
Ja, ich wollte mal fragen, können Sie noch was dazu sagen, wie viele weitere Afghanen und Afghanen jetzt noch erwartet werden? Also heute soll ja ein Flugzeug landen. Wie viele, was ist da noch geplant in nächster Zeit?
Da kann ich auch nur auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, für wie viele Menschen das gilt. Ich kann Ihnen auch keinen Zeitpunkt nennen, wann wie viele Personen hier dann entsprechend nach Deutschland einreisen werden.
Herr Riegert?
Herr Riegert, Deutsche Welle. Die pakistanische Regierung hatte ja eine Frist gesetzt, die heute, glaube ich, abgelaufen ist, bis wann die Menschen ausreisen sollen aus Pakistan. Was unternimmt die Bundesregierung denn, um diese Frist zu verlängern? Werden Sie noch prüfen, damit die nicht nach Afghanistan abgeschoben werden?
Da würde ich gerne auf die Regierungspressekonferenz vom letzten Freitag verweisen. Da hatte sich Katrin Deschauer dazu geäußert, dass der Bundesaußenminister mit seinem pakistanischen Amtskollegen dazu gesprochen hat. Da gab es Gespräche und auch in Aussichtstellung, dass es da eine Verlängerung gibt. Wir rechnen damit, dass diese Verlängerung bis zum Ende des Jahres gilt.
Das heißt, die Verlängerung ist schon da, richtig?
Da gab es Gespräche und es wurde in Aussicht gestellt, aber Sie sehen, es gab keine Abschiebung und wir vertrauen darauf, dass das, was da vereinbart worden ist, auch so gilt.
Herr Höfele, oder hat sich Ihre Frage erledigt? Dann Herr Jung.
Aber Gies, hatten Sie nicht uns mitgeteilt, dass 210 der über 2000 Menschen von Pakistan abgeschoben wurden nach Afghanistan?
Ja, also das stimmt, das habe ich gesagt, steht das im Zusammenhang zu der Frage gerade eben?
Ja,
da ging es um die Abschiebung aus Pakistan. In Bezug auf Afghanistan ging es darum, ob die Menschen aus Afghanistan zurück nach Pakistan kommen können. Das war ebenfalls Gegenstand der Gespräche des Bundesaußenministers mit seinem pakistanischen Amtskollegen. Und auch da war man sich einig, dass da schnell eine Lösung gefunden werden soll.
Ja, aber das ist doch jetzt eigentlich katastrophal. Über 2000 Menschen warten in Afghanistan auf die Zusagen, die Deutschland gemacht hat, damit sie endlich nach Deutschland kommen können. Und jetzt werden 10% von ihnen vielleicht in den Tod geschickt, wieder zurück nach Afghanistan. Das ist doch katastrophal aus deutscher Sicht.
Ich habe gerade gesagt, dass es da eine Vereinbarung gab, dass auch denen die Möglichkeit gegeben werden soll, wieder nach Pakistan zurückzukehren.
Vielleicht da tatsächlich, das war hier am Freitag, Herr Jung, ausführlich Thema, dann nochmal der kollegiale Hinweis, das nachzulesen. Vielleicht sind Sie da nicht auf dem aktuellen Stand. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Wenzel?
Ja, nochmal eine kurze Nachfrage in dem Flugzeug heute. Es sollen ja, glaube ich, 47 Menschen sein. Können Sie das nochmal bestätigen? Und wie viele Verfahren sind denn noch anhängig? Also wie viele Gerichtsverfahren von Afghanen und Afghanen stehen noch aus?
Ich kann gern anfangen. Wie Sie wissen, etwaige Flüge oder Ähnliches, dazu äußern wir uns nicht. Und zu den Gerichtsverfahren habe ich nicht den aktuellen Stand jetzt gerade. Vielleicht.
Ich kann Ihnen da einen Stand geben. Der aktuelle Stand ist allerdings immer nur eine Momentaufnahme sozusagen. Klagen werden eingereicht, Klagen werden entschieden. Es gibt Eilverfahren, es gibt reguläre Verfahren, es gibt Rücknahmen und so weiter. Deswegen, also ich habe mich von meinen Kollegen informieren lassen. Stand heute sind das ca. 85 Eilverfahren, die vor Gericht anhängig sind. Das ist eine Zahl allerdings, die immer mal schwankt sozusagen. Verfahren werden entschieden, andere Entscheidungen kommen hinzu. Also das ist der Stand jetzt ohne Gewähr.
Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Mir wurden vorab schon einige Themen genannt, darunter einige Stichworte, unter anderem das Thema Ukraine, Sozialstaatsdebatte, Treffen in China und Wahlrecht unter anderem. Wir haben Gaza auch. Wir machen mal weiter mit dem Thema Ukraine. Dazu hat auch Herr Daker eine Frage.
Für Donnerstag ist ein Treffen in Paris geplant. Mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj soll auch über Sicherheitsgarantien dort gesprochen werden. Wer wird denn von Seiten der Bundesregierung teilnehmen?
Also Herr Daake, es ist richtig und das wissen Sie auch, dass wir im Rahmen der Koalition der Willigen, wie sie genannt wird, uns eng in Abstimmung befinden über alles das, was zum Thema Ukraine stattfindet. Wir sehen auch die Zeit für eine Bestandsaufnahme gekommen. Allerdings, auf welchem Weg die stattfinden wird, ist bisher noch nicht klar. Und mit Terminen des Bundeskanzlers handhaben wir es wie üblich. Die kündigen wir an, wenn wir sie ankündigen können.
Und Herr Lindmeier hat eine Frage zum Thema Ukraine.
Die EU-Kommissionspräsidentin hat gegenüber der Financial Times gesagt, es gebe recht präzise Pläne von führenden EU-Staaten für einen Militäreinsatz in der Ukraine im Falle eines Waffenstillstands oder Friedens. Inwieweit ist denn die Bundesregierung da eingebunden und würde sich in so einem Einsatz beteiligen?
Wie ich gerade schon gesagt habe, überrascht es Sie nicht, dass die Bundesregierung mit den europäischen Partnern und auch mit der Europäischen Kommission wie auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum Thema Ukraine in einem engen und ständigen Austausch steht. Sie werden es mir aber nachsehen, dass in dieser großen Debatte zum Thema Sicherheitsgarantien, die ja sehr, sehr viele Ebenen hat und sehr komplex ist, ich jetzt hier zu Zwischenständen mich nicht verhalten werde.
Weitere Fragen zum Thema Ukraine sehe ich nicht. Dann wäre aber mein Vorschlag, wir bleiben tatsächlich im Ausland. Und Herr Ayash, Sie haben eine Frage zu Gaza.
Guten Tag. Soviel ich weiß, dass die Bundesregierung lieft keine mehr Waffen nach zu den Israelis. Aber die Europäer beklagen die Bundesregierung. Die Europäer wollen Sanktionen gegen Benjamin Netanyahu und seine Regime, aber die Bundesregierung blockiert das. Warum denn?
Also das, ich glaube, worauf Sie sich beziehen, sind Meldungen vom Wochenende. Da gab es eine Äußerung des Bundesaußenministers beim informellen EU-Außenministertreffen Ogymnich in Kopenhagen. Da hat er sich insbesondere zum Programm Horizon Europe, zu dem Wissenschafts- und Forschungskooperationen gehört, geäußert. Danach war gefragt worden, hat er die Haltung der Bundesregierung geäußert, dass wir das nicht für sinnvoll halten, diese Kooperation zu beenden oder mit Sanktionen zu belegen, denn das treffe die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel, zwischen deutschen und israelischen Forschern, und das halten wir nicht für das geeignete Mittel.
Nachfrage?
die Amerikaner haben keine Visum für Mahmoud Abbas gegeben. Also, und ist die Bundesregierung zufrieden davon?
Auch da möchte ich auf den EU-Gymnich, das Gymnich-Treffen in Kopenhagen am Samstag verweisen. Da gab es eine EU-27-Erklärung. Ich möchte das betonen, dass es alle 27 EU-Staaten unterstützt haben. Und da wird darauf hingewiesen, dass wir diese Entscheidung nicht teilen und dass wir mit Blick auf das Sitzstaatsabkommen auch und das Recht auch eines Beobachterstaates vor der VN-Generalversammlung zu sprechen, darum ersuchen, diese Entscheidung zu überdenken. Das ist die einheitliche Position der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten und damit auch die Position Deutschlands.
Herr Jung.
Herr Giese, Deutschland steht international dafür, Israels Vorgehen weiter zu unterstützen durch die ganze Blockade in Sachen Sanktionen und so weiter und irgendwann selber für den potenziell genozidalen Krieg dort in Gaza mitverantwortlich gemacht zu werden, also auch hier die führenden deutschen Regierenden. Wenn Sie meinen, dass jetzt die Sanktionen selbst im Forschungsbereich keinen Einfluss auf die politische Willensbildung und das militärische Vorgehen haben, Sie unterstützen ja ansonsten auch nichts, was irgendeinen Einfluss haben könnte. Also wovon sprechen Sie, wenn Sie von nicht geeigneten Maßnahmen, von denen alle anderen überzeugt sind, sprechen? Also was wissen Sie besser, was da irgendwie geeigneter wäre?
Also lassen Sie mich vielleicht damit anfangen, dass ich die allermeisten Prämissen Ihrer Frage zurückweisen muss.
Fakten.
Also alle Unterstellungen sozusagen an völkerrechtswidrigen Handlungen beteiligt zu sein durch die Bundesregierung, das weise ich zurück. Vielleicht aber so viel, Sie wissen ganz genau, dass der Bundesaußenminister, dass auch der Bundeskanzler mit ihren jeweiligen Amtskollegen in Israel in sehr, sehr engem Austausch stehen. Wir halten das für die richtige Maßnahme, diesen Austausch zu suchen. Und darüber hinaus möchte ich aber auch sagen, es stimmt nicht, dass die Bundesregierung hier keine Maßnahmen getroffen hat. Der Bundeskanzler hat sich dazu sehr deutlich erklärt, insbesondere den Stopp von Waffenlieferungen in Bezug auf den Einsatz in Gaza ist Ihnen bekannt. Wir haben uns mehrfach dazu geäußert, dass die beispielsweise Sanktionen gegen extremistische Siedler von Deutschland unterstützt würden. Insgesamt ist es allerdings so, dass sie auch die Willensbildung in Brüssel unter den europäischen Ländern nicht so ganz richtig wiedergegeben haben. Da steht Deutschland in keiner Weise und in keinem der Dossiers isoliert da. Das ist einfach falsch.
Ja, aber Deutschland steht als das größte europäische Land weiter hinter Israels Vorgehen und potenziell genozidal. Das ist ja IGH-Sache jetzt.
Also, dass Deutschland nicht hinter dem Vorgehen Israels in Gaza steht, das haben wir, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht.
Ja, offenbar nicht, weil Sie ja alles...
Herr Jung, stellen Sie eine Nachfrage oder wollen Sie eine Diskussion anfangen? Für Zweiteres ist die Bundespressekonferenz...
Wenn Herr Giese mir Prämissen unterstellt, wo ich einfach nur auf Fakten hinweise, dann lasse ich mir das nicht unterstellen. Und ich lasse hier keine... komischen Sachen weitersagen. Sie hatten gerade selbst davon gesprochen, dass Waffenlieferungen gestoppt wurden. Herr Giese, das sind auch Fake News. Sie haben uns selber gesagt, hier die Bundesregierung, dass es um den Stopp von neuen Genehmigungen von Waffen geht. Es werden weiterhin Waffen geliefert. Das ist die Aussage von Ihnen selbst. Warum tun Sie so, als ob Waffenlieferungen gestoppt wurden?
Herr Jung, vielleicht lassen Sie mich als erstes da mal drauf reagieren. Ich finde es ehrlicherweise nicht sauber im Umgang miteinander, dass Sie uns hier Fake News unterstellen. Und auch das muss ich für die Bundesregierung aufs Schärfste zurückweisen. Wir verbreiten keine Fake News. Sie wissen, der Bundeskanzler hat entschieden, Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen, die im Gazastreifen zum Einsatz gebracht werden können. Das sind keine Fake News, das sind Fakten. Und ich bitte Sie, das zu akzeptieren und anzuerkennen.
Herr Jung, aber dann bestehe ich jetzt tatsächlich drauf, dass eine Nachfrage gestellt wird. Weil ich sage es nochmal, für Diskussionen haben auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, denen noch Themen unter den Nägeln brennen, nicht die Zeit.
Das stimmt, Herr Hille. Ihr Kollege, der andere stellvertretende Regierungssprecher, hat extra darauf hingewiesen, dass es um den Stopp von neuen Genehmigungen von Rüstungslieferungen geht. Nicht von
bereits erteilten. Das ist der Unterschied. Und wenn Sie das hier behaupten, ist das entweder eine Lüge von Ihrem Kollegen gewesen oder
Herr Jung,
jetzt
Herr Jung, das wird jetzt tatsächlich schon wieder ein Diskussionsbeitrag. Wie war die Frage?
Herr Jung, auch die Bundesregierung kann vieles, sie kann aber nicht Zeit und Raum verschieben. Wie sollen denn Dinge, die in der Vergangenheit liegen, gestoppt werden? Natürlich geht es um Genehmigungen, die in die Zukunft betreffen. Ansonsten kann man sie ja nicht stoppen. Es liegt ja in der Natur der Sache. Schön, dass Sie der Bundesregierung viel zutrauen sozusagen, aber Zeit und Raum können auch wir nicht verändern.
Dann wechseln wir das Thema, bleiben im Ausland. Herr Ratsch hat ein neues Thema.
Ja, Jörg Ratsch, dpa. Ich hätte eine Frage zu dem Treffen in China, was stattfindet. Da ist ja ein demonstrativer Schulterschluss zu sehen. Mir fällt da zum Beispiel das Bild ein, Putin und Modi Händchen haltend. Mich würde mal interessieren, wie das bewertet wird.
Vielleicht ans A. Das ist ein Gipfeltreffen, an dem Deutschland nicht teilgenommen hat. Wir bewerten das nicht.
Der Außenminister reist ja auch morgen nach Indien. Vor diesem Hintergrund können Sie dazu was sagen?
Ja, die Reise steht in keinem Zusammenhang mit dem Treffen der Shanghai Cooperation Association. Also darüber hinaus, zur Reise nach Indien hat sich Katrin Teschau hier am Freitag ausführlich geäußert und darauf würde ich gerne verweisen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Höfele an der Reihe mit dem Stichwort Wahlrecht.
Ja, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass der Bundestagsvizepräsident Nuripur ein neues Thema angestoßen hat, nämlich die Legislatur auf 5 Jahre zu verlängern und zweitens auch Wahltermine zu bündeln. Wie steht denn die Bundesregierung dazu? Sind Sie offen für so eine Debatte?
Das sind Äußerungen, die aus dem parlamentarischen Raum stammen und Sie wissen, wie wir damit verfahren. Derartige Fragen sind Themen, die im Parlament zu diskutieren und zu entscheiden sind. Da werde ich mich jetzt hier von der Stelle nicht zu verhalten.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann sind wir bei Herrn Ratsch, Stichwort Sozialstaat.
Ja, das wäre eine Frage an Herrn Hille. Inwieweit fühlt sich denn der Kanzler persönlich gemeint, wenn die Bundesarbeitsministerin sagt, die Debatte, man könne sich den Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten, sei Bullshit?
Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung, und da spreche ich für die gesamte Bundesregierung, sich bewusst ist über die Herausforderungen, die uns im Bereich des Sozialstaates bevorstehen. Unser Ziel ist es, den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen. Das betrifft Rente, genauso wie Pflege, Kranken, Arbeitslosenversicherung. Deshalb wissen Sie auch, haben wir uns vorgenommen, genau diese Themen in Kommissionen zu bearbeiten und vorzubereiten, um dann Entscheidungen zu treffen, die genau diesem Ziel Rechnung tragen, nämlich den Sozialstaat und die Sozialsysteme zu stabilisieren und zukunftsfähig zu machen. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Debatte zu sehen, die durch einige Äußerungen in den letzten Tagen da öffentlich geführt worden ist.
Also nochmal zur Frage zurück. Er fühlt sich persönlich damit nicht gemeint.
Auf Ihre Frage, er fühlt sich nicht gemeint, muss ich sagen, ja.
Frau Marschall.
Marschall von der Rheinischen Post. Der Bundeskanzler hat ja vom Herbst der Reformen gesprochen. Die Kommissionen brauchen aber noch Zeit und werden ja auch teilweise erst 2026 eingeführt. Was umfasst denn den Herbst der Reformen? Also sind denn da vorher trotzdem noch Rente und Gesundheit und Pflege auch mit dabei? Oder was soll Herbst der Reformen sein?
Das ist ein Prozess, der schon vor dem Sommer begonnen hat. Wir haben ja viele wegweisende Entscheidungen im Bereich der Wirtschaftspolitik beispielsweise auch schon vor dem Sommer getroffen. Jetzt werden im Herbst, ich nenne das Stichwort Aktivrente, ein Bestandteil sozusagen aus dem Bereich des Rentensystems, den wir noch in diesem Jahr aufs Gleis schieben werden. Und so ist es eine Mischung aus Dingen, die jetzt entschieden werden und Dingen, die jetzt in Kommissionen vorbereitet werden, damit dann in den folgenden Monaten sozusagen sukzessive dazu weitere Entscheidungen getroffen werden. Aber Das ist ein Prozess, der läuft und der viele Bestandteile hat.
Noch eine Nachfrage. Die Ergebnisse bei der Rente sollen aber erst 2027 vorliegen. Ist das schnell genug aus Sicht des Kanzleramts bei der Rente?
Sie wissen, was für ein großes Thema das Thema Rente ist und wie lange sich Deutschland sozusagen schon mit der Weiterentwicklung des Rentensystems beschäftigt. Jede Bundesregierung ist für sich damit beschäftigt gewesen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, da entscheidende Schritte zu gehen, haben erste Entscheidungen getroffen, weitere sind in Vorbereitung, andere stehen unmittelbar bevor. Ich nenne nochmal das Stichwort Aktivrente, sodass man gar nicht sagen kann, Entscheidungen werden erst zu einem Zeitpunkt im nächsten oder im übernächsten Jahr getroffen, sondern das sind viele Schritte, die sich zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen. Und in dem Zusammenhang ist das zu sehen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Herr Ratsch hatte noch ein neues Thema.
Ja, nochmal an Herrn Hille. Eine Aussage aus dem Sommerinterview gestern mit dem Kanzler, da hat er gesagt, Deutschland habe praktisch mit der Grundgesetzänderung zur Schuldenaufnahme für die Verteidigung und der Zusage 3,5 plus 1,5 die NATO quasi vor dem Auseinanderfallen beim Gipfel in Den Haag gerettet. Kann das noch mal jemand oder Sie vielleicht noch mal näher erläutern, wie nah da wirklich ein Bruch im Raum stand?
Ich kann Ihnen noch mal vor Augen rufen oder würde noch mal dazu motivieren, sich noch mal die letzten Jahre vor Augen zu führen und die Entwicklung und die Diskussionen rund um Ausgaben für Verteidigung nicht nur in Deutschland, sondern in vielen unserer verbündeten Partnerländer. Und auch in Deutschland war es lange Zeit nicht so, dass wir die NATO-Verpflichtungen erfüllt haben. Und mit der Entscheidung, die der Bundeskanzler gestern im Interview angesprochen hat, bezieht er sich genau darauf, dass wir durch die Änderung des Grundgesetzes es jetzt erstmals ermöglichen, stabil deutlich über 2%, Sie haben die 3,5% genannt und die 1,5% für den Bereich der Infrastruktur, also massiv mehr Geld in die Verteidigung investieren können. Und damit hat Deutschland Führung innerhalb der NATO übernommen und ist vorangegangen und hat dadurch ermöglicht, dass die NATO ein neues Kapitel, wenn man so will, aufschlagen kann. Das ist das, was ich Ihnen in diesem Zusammenhang noch einmal vor Augen führen wollen würde.
Der Satz war ja schon ziemlich hart, sonst wäre die NATO an diesem Tag wahrscheinlich auseinandergefallen. Also das klingt ja sehr dramatisch.
Ich habe Ihnen gerade geschildert, was ich in dem Zusammenhang Ihnen gerne schildern wollte.
Herr Jung dazu.
Können Sie mal erklären, warum sich Deutschland jetzt die Aufrüstung und die Verteidigungsfähigkeit leisten kann, aber den Sozialstaat nicht aus Sicht des Kanzlers? Das widerspricht sich ja.
Herr Jung, das ist eine falsche Schlussfolgerung, die Sie da ziehen. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Zweifellos brauchen wir beides. Deutschland muss ein sicheres, ein verteidigungsfähiges Land sein. Dafür haben wir maßgebliche Entscheidungen getroffen durch die gerade genannten genannte Grundgesetzänderung und die damit einhergehenden Mittel, die wir in den kommenden Jahren in die Verteidigung investieren können. Und gleichzeitig wollen und brauchen wir natürlich einen stabilen Sozialstaat. Da haben wir gerade kurz schon drüber gesprochen. Da geht es darum, die Sozialsysteme zukunftsfähig zu machen. Und genau daran arbeiten wir. Mit Entscheidungen, die wir schon getroffen haben, mit Kommissionen, die zusammengefunden haben und die Vorschläge machen werden. Das alles dient dem Ziel, dass es kein Gegeneinander, das eine gegen das andere gibt, sondern ein sowohl als auch. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer nicht einfachen Haushaltslage. Deshalb ist unser Ziel, Prioritäten zu setzen und darüber eben genau diesen Gegensatz, den Sie gerade versucht haben aufzumachen, nicht entstehen zu lassen.
Entschuldigung, aber den Gegensatz macht ja der Kanzler auf, weil eine Haushaltslage, die lässt sich ja beeinflussen durch Umverteilung von unten nach oben, beziehungsweise oben nach unten, so wie es eigentlich sein sollte. Und wer sich für die äußere Wehrhaftigkeit einsetzt, wie die Bundesregierung, muss sich dann auch für die innere Wehrhaftigkeit einsetzen und dementsprechend einfach nur das Geld sich holen, wo es ist. Das will einfach der Kanzler und die Union nicht.
Was ist Ihre Frage gewesen?
Naja, dass Sie ja so tun, dass es kein Gegeneinander ist, aber das Gegeneinander wird ja von Ihnen aufgemacht, weil das Geld für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden muss, müssen wir jetzt beim Sozialstaat kürzen. Dabei ist das ja und muss es ja kein Gegensatz sein. Sie können sich das Geld ja einfach holen.
Den Gegensatz machen Sie auf. Dem Bundeskanzler geht es darum, den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen. Und dabei geht es darum, dass wir uns den Sozialstaat in der Form dann leisten können müssen. Und dafür geht es um Prioritätensetzung. Und genau daran arbeitet diese Bundesregierung.
Ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Herr Wittmann hat noch ein neues Thema.
Genau, anderes Thema richtet sich ans Gesundheitsministerium. Es gibt einige Krebsexperten, die fordern, dass man junge Leute stärker vom Rauchen abhalten soll. Und die bringen dabei eine Tabaksteuer ins Gespräch, dass die erhöht werden sollte. Wie sieht denn das Bundesgesundheitsministerium auf diese Forderung?
Das sind Äußerungen, die ich jetzt hier nicht kommentieren möchte. Als selbstverständlich begrüßen wir prinzipiell jede Idee, Tabakkonsum zu reduzieren und arbeiten daran, die Leute vor allem aufzuklären.
Wenn Sie die Äußerungen nicht kommentieren wollen, dann vielleicht an die Finanzhäuser. Ist denn eine Erhöhung der Tabaksteuer eine Möglichkeit, eine realistische Möglichkeit, die die Bundesregierung in Betracht zieht?
Dazu gibt es auch eine Äußerung im Koalitionsvertrag und darauf würde ich verweisen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und ich sehe auch keine Fragen zu anderen Themen. Dann sind wir für heute. Oh. Herr Dacke zuerst, dann Herr Wenzel. Herr Dacke.
An das Finanzministerium die Frage. Im Haushaltsentwurf 26 ist vorgesehen, den Kauf von Emissionszertifikaten vom Kernhaushalt in den KTF zu verschieben. Es gibt ja einigen Widerstand, auch aus der Koalition. Halten Sie an diesen Plänen dennoch fest?
Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, die Erreichung der Klimaziele ist ein zentrales Ziel der Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat den KTF, über den Sie ja sprechen, den Klimatransformationsfonds, erheblich gestärkt und auf eine verlässliche Grundlage gestellt. Damit schaffen wir langfristig Planungssicherheit und setzen Impulse für Investitionen in den Klimaschutz. Der KTF erhält also eine Zuführung von insgesamt 100 Milliarden, also 10 Milliarden Euro jährlich über 10 Jahre lang aus dem Sondervermögen. Und was Sie ansprechen, diesen Titel, die nach aktuellen Prognosen sind dafür in den Jahren 2025 und 2026 also kein Ankauf von Zertifikaten notwendig. Und dementsprechend sind im Regierungsentwurf für den Haushalt 2026 dafür keine Mittel veranschlagt.
Frage war damit beantwortet. Weitere sehe ich dazu nicht. Dann Herr Wenzel.
Ja, noch mal eine Frage zum Thema Afghanistan. Kann das Auswärtige Amt oder das Innenministerium etwas dazu sagen, wie viele Menschen aus den Aufnahmeprogrammen sich noch in Pakistan befinden? Also teilweise hieß es sind noch über 2000, dann über 2300. Gibt es da irgendwie eine aktuelle Zahl?
Ich sage jetzt mal, Sie sind heute das erste Mal hier. Ne? Eigentlich ist ein Thema dann immer beendet. Aber ich bin heute mal, wenn ich auf die Uhr gucke, da auch sowieso nicht so streng. Und vielleicht, wenn sich das schnell klären lässt.
Also ich kann Ihnen sagen, also wir stehen ja über unsere Partner, über die Umsetzungspartner der Bundesregierung mit den Menschen in Kontakt, die Aufnahmezusage für Deutschland haben. Und insgesamt geht es da um eine Zahl von 2300 Personen und in etwa 2100 Personen befinden sich in Pakistan und entsprechend etwa 200 Personen sind noch in Afghanistan. Und das gilt das, was wir vorhin besprochen haben, dass da eine Rückreise gearbeitet wird.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann danke für die Klärung und Herr Jessen hat jetzt noch ein neues Thema.
Ja, ich erlaube mir sozusagen Ihren Satz mit Blick auf die Uhr sei es ausnahmsweise möglich, auch noch einmal Fragen zu bereits vorher behandelten Themen.
Sie wollen es jetzt ein bisschen falsch verstehen, Herr Jessen.
Ne? Ich hatte es befürchtet, Herr Jessen.
Ja, ich hätte in dem Kontext eine Frage ans Entwicklungsministerium. Bezieht sich auf die Nahostreise Ihrer Ministerin. Sie hat ja im Anschluss gesagt, die Zeit der reinen Appelle sei vorbei. Es müsse jetzt mehr passieren. Bedeutet das, dass Sie als Ministerin mit der Verhinderungspolitik der Bundesregierung insgesamt gegen stärkere Sanktionsmaßnahmen gegen Israel nicht einverstanden ist?
Also ich kann dazu sagen, dass die Aussagen der Ministerin für sich stehen und wie die zu interpretieren sind, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ihre Aufgabe. Aber sie ist da eigentlich recht klar. Sie hat da auch gestern im Bericht aus Berlin sich ja dazu geäußert, dass auch Sanktionen gegen gewalttätige Siedler nicht weiter blockiert werden dürfen. Und ansonsten verweise ich auf die mediale Berichterstattung, die es die letzte Woche zuhauf gab.
Die ist mir nicht entgangen, auch das Interview gestern. Genau deswegen frage ich, was sind Maßnahmen über Appelle hinaus, die sich nicht nur gegen gewalttätige Siedler, sondern auch an eine Regierung richten, der das Handeln der Siedler entweder duldet oder sogar aktiv unterstützt? Also was sind die konkreten politisch wirksamen und materiell wirksamen Vorschläge der Ministerin?
Also dazu hat die Ministerin auch sich sehr oft geäußert und hat gesagt, dass sie die Eindrücke und auch von der Reise mit in die Gespräche nehmen wird und was daraus folgt, das werden wir dann hier berichten.
Herr Jung?
Unterstützt die Sanktionen, die sich jetzt auf den Krieg in Gaza beziehen, weil sie auch für den Waffenstillstand ist und so weiter? Wenn ja, welche?
Wie gesagt, also dazu finden jetzt Gespräche statt. Sie kommt, wie gesagt, mit allen Eindrücken in die Gespräche zurück und dazu wird es dann weitere Äußerungen geben.
Unterstützt die Ministerin die Blockade der restlichen Bundesregierung wegen EU-Sanktionen im Forschungsbereich, in anderen Bereichen? Steht sie dahinter?
Sie meinen jetzt die Äußerung von Herrn Wadefuhl? Bitte?
Also die Äußerung an sich und die Blockadepolitik an sich, über die wir ja geredet hatten.
Vielleicht darf ich da noch mal kurz vor Abud einmal kurz reingehen. Herr Jung, auch da versuchen Sie wieder was ich nicht sauber finde. Wir haben es gerade, Herr Giese hat es getan, ich habe es getan, Ihnen zumindest versucht deutlich zu machen, dass das mit Blockade nichts zu tun hat. Wir haben ein anderes Verständnis und einen anderen Weg. Aber das hat mit Blockade nichts zu tun und deshalb brauchen Sie da auch nicht weiter zu insistieren.
Dann sind wir jetzt mit der zweiten Runde von zwei Themen. War jetzt noch eine Frage an Frau Abud offen oder warum insistieren Sie? Vielleicht wiederholen Sie dann die konkrete
Frage an Frau Abud nochmal. Wenn Herr Hille sich hier einmischt.
Herr Jung, vielleicht wiederholen Sie die konkrete Frage an Frau Abud nochmal, die noch offen war. Für eine weitere Diskussion haben wir nicht mehr die Zeit.
Wie gesagt, die Diskussion versucht hier Herr Hille zu führen. Ich benutze Vokabular, die gesamte internationale Presse benutzt, dass Deutschland blockiert. Das ist eigentlich klar. Herr Hille, spielt keine Rolle, was Sie darüber denken. Frau Abud, unterstützt die Ministerin die Sanktionsblockadepolitik der Bundesregierung, gerade auf EU-Ebene? Jetzt, wenn es um Gaza geht, nicht um die Siedler.
Also ich kann Ihnen jetzt auch nur sagen, was ich bisher weiß, dass den Vorschlag der EU-Kommission zur teilweisen Suspendierung von diesem Horizon-Programm weiter geprüft wird in der Bundesregierung und dazu auch Diskussionen in Brüssel stattfinden. Und wie gesagt, alles Weitere wird jetzt im Laufe der Zeit besprochen.
Also einfach nur mal, sorry, der Ordnung halber, ich habe das ausgeführt, ich möchte aber noch mal darauf verweisen, was ich gesagt habe. Es gibt diese Blockadepolitik, die Sie hier herbeireden, gibt es nicht. Es gibt eine Diskussion in Brüssel, da gibt es unterschiedliche Positionen. Deutschland ist an keiner Stelle der Blockierer.
Ich sehe für heute keine weiteren Fragen mehr. Damit ist diese Pressekonferenz vorbei. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Tschüss.